Deutschlandfunk, Information und Musik.
Unser Land ist gescheitert. Ein Failed State, schreibt ein US-amerikanischer Künstler und Aktivist diese Woche in der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt das mit Blick auf die jüngsten Proteste in seinem Land, mit Blick auf den strukturellen Rassismus und die soziale Ungerechtigkeit, die zum Beispiel auch dazu führt, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe in den USA stärker unter der Corona-Pandemie leiden als Weiße. Und er spricht von einer direkten Linie der Unterdrückung, von den ersten Sklavenschiffen, die im 17. Jahrhundert in Amerika ankamen, bis heute. Der Rassismus in den USA hat eine lange Geschichte. Und Beobachter sehen die Gründe für die jetzigen Proteste auch darin, dass diese Geschichte nie richtig aufgearbeitet wurde. Ist das so? Oder liegen die Ursachen für die Unruhen doch eher im Hier und Jetzt? Das habe ich Britta Waldschmidt-Nelson gefragt. Sie ist Historikerin und forscht zur Geschichte der Schwarzen in den USA.
Also die Ursachen für den Rassismus in den USA, die liegen auf jeden Fall begründet in der langen, langen Geschichte der Unterdrückung der Schwarzen, die, wie Sie gerade schon sagten, ja schon begann im Jahr 1619, als die ersten schwarzen Indentured Servants eingeführt wurden in Jamestown, Virginia. Und dann hatten wir über 250 Jahre Sklaverei und danach aber immer noch 100 Jahre legale Diskriminierung, politische Entmündigung und wirtschaftliche Ausbeutung von Schwarzen, natürlich insbesondere im Süden der Vereinigten Staaten. Und wenn über einen so langen Zeitraum eine bestimmte Volksgruppe ausgegrenzt und ausgebeutet wurde und diese Ausbeutung natürlich auch ideologisch begründet wurde, das heißt, den Leuten wurde immer gesagt, das hat so seine Richtigkeit, das ist gewollt, das ist von Gott so gewollt, das ist biologisch ganz klar, weil Schwarze eine unterlegene Rasse sind und nicht heranreichen in ihren intellektuellen und anderen Kapazitäten an die weiße Herrenrasse, dann ist das sehr, sehr schwer, eine 400-jährige ideologische Überzeugung innerhalb von einigen Jahrzehnten auszumerzen.
Und das, obwohl die Schwarzen ja schon so lange für ihre Rechte kämpfen und ja auch einiges erreicht haben. Die Bürgerrechtsbewegung hat die rechtliche Gleichstellung der Schwarzen erkämpft und mit Barack Obama gab es den ersten schwarzen Präsidenten. Aber dennoch ist der Rassismus immer noch da. Wie lässt sich das erklären?
Ich glaube, also zum einen möchte ich betonen, dass Sie vollkommen recht haben. Es ist wahnsinnig viel passiert und es hat sich wahnsinnig viel verbessert. Das erwidere ich auch immer, wenn aus den Kreisen schwarzer Nationalisten oder anderen so eher defätistisch eingestellten Leuten die Bemerkung kommen, es hat sich überhaupt nichts verändert, es hat sich überhaupt nichts verbessert. Schwarzen geht's heute genauso schlecht noch in den Staaten wie in den 1960er Jahren. Das stimmt natürlich nicht. Die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung, insbesondere mit dem Civil Rights Act und dem Voting Rights Act von 64 und 65, haben dafür gesorgt, dass legal Schwarze vollkommen gleichgestellt sind. Aber gerade das hat natürlich dazu geführt, dass in bestimmten Kreisen, vor allem eben im Süden, da gibt es einfach, sag ich mal, so eine bestimmte Kernbevölkerung, die wirklich diese Ideologie der weißen rassischen Überlegenheit in Anführungszeichen verinnerlicht hat. Und die hat das extrem gestört, weil dadurch jetzt sozusagen ihnen die letzten Privilegien als Weiße genommen wurden. Gerade den Weißen, sag ich mal, der Lower Middle Class, denen es wirtschaftlich oft schlecht ging, die konnten sich immer sagen, naja, aber immerhin sind wir keine Schwarzen. Und das wurde ihnen weggenommen. Warum das sich im 21. Jahrhundert eher noch verstärkt hat, liegt daran, dass in dem Moment, als Barack Obama Präsident wurde, das war für viele ein Anlass zu großer Freude, aber für diejenigen, die wirklich an die White Supremacy glauben, bedeutete das, dass jetzt sozusagen die letzte Bastion des White Privilege von einem Schwarzen in Anführungszeichen erobert wurde. Und das hat die auf den Plan gerufen. Und deshalb findet sich meiner Meinung nach auch diese wahnsinnige Anhäufung von rassistischen Übergriffen in immer höherer Brutalität, die eben schon anfing unter Barack Obama.
Also kann man sagen, dass es eigentlich auf jede Errungenschaft der Schwarzen immer so etwas gab wie eine Gegenbewegung?
Ja, ein bisschen schon. Ich meine, man darf nicht vergessen, nachdem Obama Präsident geworden ist und sich ja dann gerade sehr bemüht hat, am Anfang seiner Präsidentschaft auf die konservativen Weißen, auf die Republikaner zuzugehen. Und das hat dann die Tea Party auf den Plan gerufen. Ja, und die Proteste wurden dann immer stärker und auch die Übergriffe. Wenn man sich überlegt, dass es war ja damals 2015 im Juni, als die dieser Dylan Roof, eben so ein 21-jähriger White Supremacist in Charleston, South Carolina, dieses sogenannte Charleston Church Massacre veranstaltet hat. Er ist da einfach bewaffnet in eine schwarze Bürgerrechtskirche hinein und hat dann die Leute erschossen mit dem erklärten Ziel, irgendwie einen Rassenkrieg anzuzetteln. Und diese Art von wirklich fanatischem Rassismus, die hatte es eigentlich in den 60er, 70er und 80er Jahren kaum noch gegeben. Also da hat sich die Situation wirklich eher verschlimmert wieder.
Und welche Rolle spielt mit Blick auf die jetzigen Proteste Donald Trump? Hätte es unter einem anderen Präsidenten auch so weit kommen können? Oder trägt Donald Trump womöglich auch eine Mitschuld am jetzigen Chaos in seinem Land?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Donald Trump alles andere getan hat, als sich um Versöhnung und Ausgleich zu bemühen. Ja, wir hatten ja damals diese Proteste, diese Rallye in Charlottesville, Unite the Right, im August 2017. Da hat er ja vermieden, diese Weißen, das waren ja wirklich Neonazis und Ku Klux Klan-Leute, die da demonstriert haben. Und im Verlauf dieser Rallye sind auch 4 Leute ums Leben gekommen. Und Donald Trump hat sich quasi geweigert, diese weißen Rassisten zu verurteilen, sondern hat gesagt, naja, da gab es Gewalt auf beiden Seiten. Also es ist natürlich so, dass gerade viele seiner Anhänger diese Idee von Make America Great Again innerlich ersetzen mit Make White America Great Again. Und er spielt da ganz bewusst mit, genauso wie er jetzt auch diese Rassenunruhen zu instrumentalisieren versucht, um von seinem eigenen Versagen in der Corona-Krise abzulenken. Seine Bemerkungen sind ja ständig nur darauf abzielend, Öl ins Feuer zu gießen. Also auch das ganze Gerede jetzt zum Beispiel Militär gegen Bürger einsetzen zu wollen, sodass sogar sein eigener Verteidigungsminister gesagt hat, dass das vollkommener Schwachsinn ist, was der Präsident da vorschlägt. Das zeigt einfach, dass er versucht zu polarisieren, wie er kann, weil er hofft daraus eben Profit zu schlagen dann bei den Wahlen im Herbst.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das Stichwort Aufarbeitung der Geschichte des Rassismus in den USA. Es ist ja nicht so, dass diese Geschichte gar nicht aufgearbeitet worden wäre. Es gibt große, gut gemachte Museen in den USA zur Geschichte der Schwarzen, aber offensichtlich reicht das nicht. Warum kommt die Aufarbeitung nicht voran?
Ja, die Aufarbeitung ist schon erfolgt. Gerade auch in den letzten 20 Jahren hat sich da wahnsinnig viel bewegt. Also von der Einrichtung des Martin Luther King Memorials auf der National Mall bis hin zu diesem fantastischen neuen National Museum of African American History and Culture, was auch platziert ist direkt neben dem Washington Monument. Also da tut sich unheimlich viel auch im ganzen Land auf lokaler Ebene. Das Problem an der Sache ist aber, dass obwohl diese Einrichtungen, Museen und auch Maßnahmen wie zum Beispiel National Black History Month oder Martin Luther King National Holiday, der ja auch gefeiert wird und den ja auch viele, viele weiße Amerikaner mitfeiern. Ich möchte also nochmal ausdrücklich betonen, diese Gruppe der White Supremacists ist eine kleine Minderheit der Weißen. Ja, das sind nicht alle, aber von denen sitzen halt besonders viele zum Beispiel eben bei der Polizei oder in anderen Schaltstellen, wo Schwarze dann Unterdrückung und Diskriminierung erfahren. Und das Problem liegt halt vor allem am strukturellen Rassismus. Das liegt zum Beispiel daran, dass eben Schwarzen der Zugang vielfach zu einer guten Schulbildung dadurch verwehrt wird, dass die Schulen sich halt aus den lokalen Grundsteuern finanzieren. Das ist nicht wie in Deutschland, wo jede Schule und jeder Lehrer irgendwie das gleiche Geld erhält und die gleiche gute Bildung hat und die Chancen hat, sondern in den USA liegen Abgründe zwischen der Qualität von Schulen, die eben in Black Communities sind, die vollkommen unterfinanziert sind, und Schulen in den weißen reichen Gemeinden. Und das setzt sich dann immer weiter fort. Wenn die Leute keine gute Ausbildung haben, kriegen sie hinterher auch keinen guten Job und haben keine Krankenversicherung. Man muss sich ja nur mal anschauen, dass jetzt über 40% der Corona-Toten Afroamerikaner sind, die gerade mal 12-13% der Bevölkerung ausmachen. Ja, also dieser systematische, strukturelle Rassismus führt eben auch dazu, dass es einfach immer weiter Benachteiligungen gibt.
Nun gibt es Amerikaner, die Reparationen fordern für die Schwarzen als Entschädigung für die Versklavung ihrer Vorfahren. Was halten Sie von solchen Forderungen?
Ja, das Problem mit den Reparationen ist dies, dass sie aus meiner Sicht durchaus richtig wären und man könnte auch sinnvolle Möglichkeiten finden, zum Beispiel mit einem Bildungsfonds, gerade, ne, der zum Beispiel Stipendien für schwarze College-Studenten austeilen würde oder so. Aber das Problem ist, dass sich dafür nie eine Mehrheit der weißen Bevölkerung finden wird in den USA. Allein schon aus dem Grund, weil ein großer Teil der Weißen, die heute in den USA leben, ja von Einwanderern abstammen, die erst lange nach Beendigung der Sklaverei in die USA kamen, ja insbesondere am Ende des 19. Jahrhunderts, kamen ganz viele Einwanderer aus Ost- und Südeuropa, die zum Teil auch sehr arm waren und die zu Recht sagen, dass sie ja nie von diesen ganzen Privilegien, von der Sklaverei und den ganzen Sachen profitiert haben und dann sagen, warum sollen wir jetzt dafür zahlen? Und deshalb auf irgendeine Art wirklich Reparationszahlungen aus Steuergeldern oder Ähnlichem, das sehe ich als vollkommen unrealistisch, dass das je realisiert wird.
Es gab, Sie haben es gesagt, in den letzten Jahren immer wieder Polizeigewalt gegen Schwarze und viele Aktivisten sind mittlerweile frustriert, weil sich trotz der Proteste einfach nichts verändert. Haben Sie noch Hoffnung, dass es diesmal anders sein könnte?
Ja, ich glaube, im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen, ich bin halt inhärent sehr optimistisch, glaube ich, dass sich vielleicht diesmal doch etwas tun wird. Ich glaube, dass durch die Existenz dieses wirklich quälend langen, furchtbaren Videos, in dem man genau sieht, wie gnadenlos dieser schwarze Mann von 4 weißen Polizisten niedergedrückt wird, und das hat die ganze Welt inzwischen gesehen. Und dadurch ist der Aufschrei, dass eben sowas jetzt wieder passiert, ist derartig groß, dass ich denke, es wird sich vielleicht jetzt doch was tun. Man sieht ja auch, dass jetzt zum ersten Mal, und das möchte ich echt betonen, das finde ich ein positives Zeichen, ein weißer Polizist auch tatsächlich, die sind nicht nur alle vom Dienst suspendiert worden, sondern er ist angeklagt worden wegen Second-Degree-Murder. Das bedeutet, er kann bis zu 40 Jahre Gefängnis bekommen. Und auch die 3 anderen Polizisten, die dabei waren, sind wegen Beihilfe angeklagt worden. Und ich denke, wenn die jetzt auch tatsächlich verurteilt werden und die Chancen dafür stehen nicht schlecht, dann wäre das auch wirklich mal ein Novum in der Geschichte. Denn in den vielen Hunderten, wenn nicht Tausenden von Fällen von Polizeibrutalität gegenüber unbewaffneten Schwarzen, bei denen die Schwarzen ums Leben kamen, ist bisher noch nie ein weißer Polizist dafür hinterher ins Gefängnis gewandert. Und das wäre jetzt wirklich ein Präzedenzfall, der viel Hoffnung geben würde und der vielleicht auch eine größere strukturelle Reform der Polizei ins Leben rufen könnte.
Das meint und hofft die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson. Mit ihr sprach ich über die lange Geschichte des Rassismus in den USA und über die jüngsten Proteste in Reaktion auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd.